Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Privacy in Germany, PING. Und heute geht es einmal wieder wie gewohnt um aktuelle Fragen des Rechtsstaats, auch unserer Verfassung und ein wenig um Datenschutz und sehr viel um Informationsfreiheit. Mhm. Und da wiederum ganz besonders um Fälle, die auf dem Radar von Frag den Staat sind. Mhm. Du kennst den Frag den Staat ein bisschen besser als ich. Was für diejenigen, denen das nicht so vertraut ist, was ist das?
Das ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die also sozusagen staatsfern agiert und sich dem Thema Transparenz der öffentlichen Verwaltung verschrieben hat, mit einem sehr schönen, robusten Ansatz. Geht darum, das Thema Informationsfreiheit, also was kann, was darf, was möchte ich gerne vom Staat und seinen Behörden wissen, das nach vorne zu pushen und dabei auch immer wieder spektakuläre Erfolge erzielen. Wir sind in Deutschland nicht die Erfinder der Informationsfreiheit, das sind die Amis, die US-Amerikaner mit dem Freedom of Information Act natürlich besser dran. Die Skandinavier haben eine andere Transparenzgeschichte, aber die Deutschen lernen das langsam. Und dementsprechend haben wir insbesondere nach der Wiedervereinigung, auch mit dem Impuls aus den neuen deutschen Ländern, das Thema Informationsfreiheit ganz stark bekommen, auch von europäischer Seite über das Umweltinformationsrecht, waren immer wieder neue Anforderungen an den deutschen Staat, doch bitteschön ein bisschen transparenter, offener, bürgernäher zu sein. Und das hat sich inzwischen ganz gut durchgesetzt. Wir haben ein Bundesinformationsfreiheitsgesetz, wir haben eine ganze Reihe von Landesinformationsfreiheitsgesetzen, sogar von Transparenzgesetzen. Was das ist, können wir nachher nochmal erklären. Und deswegen ist das eine schöne Entwicklung. In der Sache geht es immer um eins. Der Bürger möchte in die Akten reinschauen von Behörden, möchte sogenannte amtliche Informationen haben, dort den Zugang bekommen. Und dass er das darf, steht jetzt in diesen Informationsfreiheitsgesetzen drin. Und damit ist was passiert, was uns auf die verfassungsrechtliche Ebene hebt. Nämlich, wenn es solche Zugangsgesetze gibt, dann sind auf einmal die Akten in den Behörden keine Geheimsachen mehr, keine Verschlusssachen oder irgendwie Dinge, die dem Arkanbereich angehören, sondern dann sind das auf einmal öffentlich zugängliche Quellen. Und man kann sagen, ich möchte da mal reingucken. Lieber Beamter, rück mal zur Seite. Ich gucke jetzt in deine Akte rein. Und das ist ein ganz wichtiger Lernprozess. Ich habe ja in Baden-Württemberg 6 Jahre lang das Thema Informationsfreiheit auch gepusht. Man muss mit den Behörden darüber reden, dass sich was verändert, ja, dass dieses Herrschaftswissen abgebaut wird und dass man sich öffnen muss, dass man auch mehr erklären muss, dass man den Bürger auch nicht irgendwie als feindlich betrachten darf, wenn er mal sozusagen auf die Aktenbestände zugreifen möchte. Und das kann man aber erklären, das kann man auch den Behörden klar machen und gerade Behörden, die so einen gewissen, eine gewisse ohnehin schon Bürgernähe haben und auch so einen gewissen Servicegedanken haben. Nach dem Motto, wir sind doch hier, um den Bürgern was Gutes zu tun. Ja? Nicht um sie zu drangsalieren oder zu bevormunden, sondern weil wir die unterstützen wollen. Ja? Und bezahlt sind wir auch schon vom Bürger, nämlich über die Steuergelder. Also dann lasst uns doch den Bürgern helfen. Zum Beispiel, die sich politisch engagieren wollen und genauer wissen wollen, wie sieht denn die geplante Brücke aus, wie sieht denn das geplante Baugebiet aus, was für Gründe gibt es denn, das so oder anders verwaltungsmäßig zu entscheiden. Und siehe da, das hat jede Menge positive Effekte. Das Vertrauen in die Verwaltung wird größer. Die Kontrollmöglichkeiten gegenüber der Verwaltung werden auch besser. Also es hilft zum Beispiel auch gegen Korruption, wenn der Bürger mal in die Akten reingucken kann und kluge Fragen stellen kann. Und es ist ein toller integrativer Faktor. Ja, der Bürger, der das sieht, wird erstens feststellen, das meiste, was die öffentliche Verwaltung macht, ist ja schon ziemlich cool und gut. Ja. Und wenn er mal einen Fehler findet, kann er sagen, guck mal hier, ich habe einen Vorschlag, wie es besser geht. Und ganz selten findet er natürlich auch mal wirklich irgendwelche dunklen Machenschaften. Und auch das ist gut und das hilft. Und umgekehrt für die Verwaltung heißt das, sie muss sich darauf einstellen, dass sie sichtbar ist. Sie muss sich darauf einstellen, dass sie ihre Entscheidung begründen muss. Und sie muss sich echt vorsehen, wenn sie krumme Touren machen möchte. Ja. Insofern eine echte Win-Win-Situation und Frag den Staat ist da sozusagen der große Treiber. Das sind diejenigen, die am effektivsten die Informationsfreiheit in Deutschland nach vorne gebracht haben, haben eine eigene Unterstützerplattform. Also ich kann im Internet die Seiten von Frag den Staat aufrufen und werde dann mit ein paar Klicks zur richtigen Behörde geführt, habe schon sozusagen Formulare, wie ich geschickt frage, wie ich auch kostengünstig fragen kann. Und das ist super. Frag den Staat hat das größte Archiv was Informationsfreiheit in Deutschland angeht?
Weil da werden nicht nur die Fragen dann publiziert. Also, das erleichtert einem erstmal das Fragenstellen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber die Fragen sind dann auch abrufbar dort auf der Plattform. Und dann sind vor allem die Antworten auch abrufbar.
Und durchsuchbar. Das heißt, ich kann dann gucken, ist die Frage vielleicht schon mal gestellt worden? Mhm. Oder ist sie in einem anderen deutschen Land schon gestellt worden? Mhm. Und das ist super hilfreich. Frag den Staat hat noch mehr Serviceangebote sozusagen. Also wenn es mal ein besonders interessanter Fall ist und man fängt dann an, mit der Verwaltung sich zu kabbeln oder vielleicht sogar vor Gericht zu gehen, da hilft Frag den Staat gerne mal mit. Da gibt's auch eine Rubrik Verklag den Staat. Ja, also wenn er sich nicht fragen lässt, dann wird ihm geholfen. Wird ihm auf die Sprünge geholfen. Und insofern sind das richtig schöne Aktivistinnen und Aktivisten für dieses Grundrecht auf Informationsfreiheit. Und deswegen habe ich auch als Landesinformationsfreiheitsbeauftragter Frag den Staat immer als absolut hilfreiche und unterstützenswerte Organisation kennengelernt.
Und wir kommen dann gleich drauf zurück, aber schon mal kurz eingeflochten. Die Anfragen, die man wiederum dann bei Behörden machen kann, über die Plattform Frag den Staat, die wird dann über eine eigenständig generierte E-Mail-Adresse dann gestellt, so dass sie bei der Behörde ankommt, ohne dass die Behörde jetzt die E-Mail-Adresse oder weitere Daten des Fragestellers hat. Das sorgt dann immer mal wieder auch für Kontroversen. Aber bevor wir darüber sprechen, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben ja dann in den letzten Jahren eine Tendenz, dass es in Hamburg angefangen, dann ein Bundesland nach dem anderen auch angefangen hat, Transparenzgesetze zu machen. Vielleicht auch noch eins noch dazu gesagt, es gibt immer noch Bundesländer, die keine Informationsfreiheitsgesetze haben. Also es gibt ein Bundesinformationsfreiheitsgesetz und es gibt zwei Bundesländer noch, die keins haben.
Peinlich.
Seltsame Kombination. Bayern, das würde man vielleicht, hätte man vielleicht geraten auch, nicht? Und das zweite ist Niedersachsen.
Die sind einfach spät dran, die Niedersachsen. Mhm. Tatsache ist, auch das kann man von der Couleur her zuordnen. Politisch gesehen ist ein transparenter Staat auf der Agenda, zum Beispiel der Grünen, auch der FDP. SPD macht so mit, die CDU ist meistens dagegen. Das kommt daher, dass die CDU sehr stark auf kommunaler Ebene war. Und es gibt eine gewisse Tradition, nehmen wir mal die Bayern, von sehr selbstbewussten öffentlichen Verwaltungen, die der Auffassung sind, erstens, wir können das alles, zweitens, wir machen das gut, das stimmt ja auch, die bayerische Verwaltung ist eine sehr gute Verwaltung, eine sehr qualifizierte Verwaltung, die dann aber gleichzeitig sagt, dann muss uns ja auch keiner kontrollieren. Und schon gar nicht der Bürger, der hat keine Ahnung. Und da wird es dann schon ein bisschen schwierig im Verhältnis Staat-Bürger. Die Bayern haben so ein bisschen was gebastelt, um nicht ganz blank dazustehen und haben so einen besonderen Auskunftsanspruch noch einfach gesetzlich festgehalten. Aber das ist nicht das, was wir mit Informationsfreiheit meinen. Und Niedersachsen hat es einfach verpennt. Da ist mehrfach einfach was schiefgegangen in der Gesetzgebung. Das muss aber kommen. Also es ist ganz klar, ein Land, das keine Informationsfreiheit anbietet, ist von vorgestern. Mhm.
Das ist Informationsfreiheit, also auf Antrag kriegt man, oder manchmal kriegt man es auch nicht, darüber werden wir auch sprechen,
dann das kommt vor.
Tatsächlich auch Akten und Informationen, Auskünfte von den Behörden. Und die nächste Ausbaustufe dann sind die Transparenzgesetze, eben schon mal kurz erwähnt. Hamburg hat das angefangen, jetzt gibt es schon einen ganzen Haufen Bundesländer, die
viele.
Auch
Bremen gehört dazu, Rheinland-Pfalz gehört haben. Dazu.
Was ist der Unterschied?
Das ist tatsächlich sozusagen die nächste, wie du schon richtig sagtest, Ausbaustufe. Das ist nochmal sozusagen noch näher am Bürger ran. Der Bürger muss nicht mehr Antragsteller sein. Er muss sich nicht der Verwaltung gegenüberstellen und sagen, ich hätte gern mal einen Blick in deine Akten geworfen. Sondern der Staat bietet von sich aus die Informationen schon an. Das macht er mit modernen Mitteln. Er baut eine Internetplattform und schiebt tatsächlich alle Daten, die er hat, auf diese Plattform. Und der Bürger muss keine Anträge mehr stellen, sondern kann nachts um 11 da mal vorbeisurfen und gucken, was es so gibt. Mhm. Ja? Diese Plattformen funktionieren hervorragend. In Hamburg gibt es eine sehr, sehr gute, sehr breit aufgestellte Transparenzplattform. Und die werden enorm genutzt. Und auch da muss man auch der Verwaltung erklären, wird jetzt nicht nach Staatsgeheimnissen gesucht in erster Linie, sondern was wird in Hamburg am häufigsten gefragt? Nach einem Baumkataster wird gefragt. Ja, der Bürger möchte wissen, was steht denn da für eine Pflanze in meiner Straße? Und wer gießt die eigentlich? Und wann ist die gepflanzt worden? Sowas, ganz friedlich. Oder die Leute wollen wissen, wann die Stadtbibliothek geöffnet hat. Ja, alles amtliche Informationen und eine schöne Serviceleistung. Und klar, es gibt auch Informationen natürlich, die Verwaltung für besonders sensibel hält. Auch das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Der Staat wird nie völlig gläsern sein. Er wird immer Bereiche haben, wo er nur so halbtransparent ist, also Sicherheitsbereich zum Beispiel, oder natürlich der Kernbereich der politischen Entscheidung wird auch immer versucht abzuschotten gegen die Informationsfreiheit. Kann man manchmal Verständnis haben, manchmal nicht. Aber jedenfalls lässt sich der Staat in vielen Bereichen, in Bereichen der normalen Verwaltung, auch gerade der Kommunalverwaltung, viel offener gestalten, als das im Moment noch ist.
Über das Transparenzgesetz in Hamburg sprach ich ja übrigens auch mit Thomas Fuchs in dem Podcast, der im August herausgekommen ist. Wer ist denn eigentlich, wie funktioniert das eigentlich? Also beim IFG-Antrag, wenn ich nicht kriege, was ich haben will, oder da ist zu viel geschwärzt, dann kann ich Widerspruch einlegen, vor Gericht ziehen. Wie wird das überprüft, dass dann auch das Transparenzgesetz, also die transparenzrechtlichen Vorschriften eingehalten werden?
Gut, in den Transparenzgesetzen gibt es immer noch beide Ausbaustufen. Also es gibt den normalen Antrag, der dort geregelt ist. Den kann ich auch in Bezug auf Informationen stellen, die nicht im Transparenzportal drinstehen, obwohl sie zum Beispiel drinstehen sollte.
Und wer überwacht, dass alles drinsteht im Transparenzportal?
Da hat der Informationsfreiheitsbeauftragte des jeweiligen Landes, der gleichzeitig im Moment der Datenschutzbeauftragte ist. Die Funktion hat man zusammengelegt mit mehr oder weniger guten Gründen, kann dort einschreiten. Und es gibt regelmäßig auch in den Transparenzgesetzen eine Klagemöglichkeit für den Fall, dass eine Kategorie von Daten, die dort stehen sollten, dort nicht steht oder nicht aktualisiert steht. Also da kann man auch tatsächlich den Gerichten sagen, hier, die Behörde hat nicht die Daten geliefert ins Portal, ich finde die dort nicht, her damit. Ja. Insofern eigentlich ganz schöne, nachvollziehbar, auch moderne Form der Kommunikation. Ja. Wir nutzen das Internet für eine möglichst gute und breite Informationsverteilung. Das, was Fracht den Staat über sein Archiv macht, nämlich Transparenz herstellen über die bisher gestellten Anträge, habe ich dann zukünftig auch im Transparenzportal, wo auch drin steht, das sind die Anfragen, die wir hatten, das sind die Auskünfte, die wir gegeben haben, also auch da eine Archivfunktion.
Also das ist dann tatsächlich zusammengefasst in den Bundesländern, also mit Ausnahme der zwei, die kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Es gibt es dann überall auch die Zuständigkeit der Landesdatenschutzbehörden für die Informationsfreiheit.
Ja, ist so tatsächlich.
Einschließlich auch des Bundes, also auch Bundesbeauftragte hat das. Und damit ist dann vor allen Dingen auch die Zuständigkeit da, wenn der Bürger sich beschwert, dass die Behörde nicht herausrückt, was er meint, was sie eigentlich herausrücken müsste nach dem IFG. Du hast ja gerade schon gesagt, mehr oder weniger, glaube ich, in einem Satz. Das geht ja so ein bisschen in zwei verschiedene Richtungen, nicht? Informationsfreiheit ist Transparenz und also Datenschutz ist ja eigentlich das Gegenteil von Transparenz. Und Datenschutz ist ja auch wiederum einer der Hauptausnahmetatbestände, wiederum, ist einer der wichtigsten Gründe für eine Behörde zu sagen, ich gebe keine Informationen oder schwärze alles.
Ja.
Gibt es da viele Reibungen, Konflikte, so aus deiner Beobachtung und Erfahrung in den Datenschutzbehörden, die dann für beides gleichzeitig zuständig sind?
Eigentlich müsste es diese Konflikte überhaupt nicht geben. Diese grobe Gegenüberstellung sozusagen, Datenschutz ist das, wo die Daten versteckt werden und Informationsfreiheit ist dort, wo die Daten rauskommen, ist ja nicht ganz richtig. Nämlich einmal geht es um Informationen von Behörden, die bei Behörden liegen. Und da gibt es zunächst mal gar keinen Geheimnisschutz oder kein berechtigtes Interesse, die irgendwie dem Bürger gegenüber zu verbergen. Und umgekehrt beim Datenschutz geht es ja in der Regel um personenbezogene Daten von Bürgerinnen und Bürgern, sodass sich das schon einordnen lässt. Der große Vorteil in dieser Kombination der Aufgaben besteht darin, du sagtest es schon, dass es natürlich Gegengründe gibt, warum eine Behörde ausnahmsweise amtliche Informationen nicht rausrückt. Und da gehört der Datenschutz dazu, da können auch mal Urheberrechte eine Rolle spielen, geistiges Eigentum und es können Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eine Rolle spielen und natürlich der ganz große Block öffentliche Sicherheit, den wir vorhin schon angesprochen haben. Und jedenfalls beim Gegengrund Datenschutz kennen sich die Datenschutzbeauftragten ja nun ganz gut aus. Ja, so dass man da sagen könnte, Synergieeffekt. De facto ist es so, um mal ein bisschen kritisch auch gegenüber der eigenen Profession zu sein, bisherigen früheren Profession zu sein, leider ist es so, dass die Landesbeauftragten und der Bundesbeauftragte ihre Energie nicht gleichmäßig auf das Thema Datenschutz und Informationsfreiheit verteilen. Traditionell ist der Datenschutz in Deutschland jedenfalls seit den 70er Jahren eine relevante Größe. Und da kommen natürlich sozusagen die Datenschützer auch vom Herzen her. Das mit der Informationsfreiheit kam später und das kann man jetzt sehr schön an den Organigrammen der Landesbehörden und des Bundesbeauftragten ablesen. Das ist keineswegs gleichgewichtig verteilt. Also es ist nicht die Hälfte der Mitarbeiter steckt in der Informationsfreiheit, obwohl die Informationsfreiheit unter vielen Gesichtspunkten eigentlich das modernere Recht ist und auch einen sehr, sehr großen Nutzen entfalten kann. Da geht es ja letztlich um Gemeinwohlüberlegungen. Ja, wie gut ist die öffentliche Verwaltung? Wie gut ist sie kontrolliert? Datenschutzrecht ist ein Individualrecht. Ja, das heißt, da unterstütze ich den einzelnen Bürger da gegen den Staat und gegen Unternehmen, seine persönlichen Rechte sozusagen geltend zu machen. Informationsfreiheit könnte man mehr tun und die meisten Beauftragten fahren das dann doch eher auf Sparflamme sozusagen. Und manchmal, und das kommt auch immer leider immer wieder vor, jedenfalls wenn die Landesbeauftragten selbst Betroffene sind von solchen Ansprüchen, die kann ich natürlich auch fragen, erklär mir mal, was du machst, gib mir mal bestimmte Unterlagen raus, lieber Landesbeauftragter, dann gibt es leider manchmal sozusagen Interessenkonflikte ja, beim Beauftragten.
Kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, auf diese ganz eigene Konfliktlage. Aber bleiben wir mal kurz einfach bei dem Thema, ja, Bürger geht oder NGO oder wer immer geht zu einer Behörde und macht einen IFG-Antrag und da kommt nichts Gescheites bei raus. Mhm. Wenn ich dann gefragt werde, kommt gelegentlich vor, jetzt doch mal Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, sage ich immer, also nach meiner Erfahrung kommt da meistens nicht so furchtbar viel raus, aber es dauert ewig.
Okay.
Und so richtiges Druckmittel hat dann wiederum, also jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, haben die Behörden dann auch wiederum nicht gegenüber den anderen Behörden, ja, die Informationen nicht rausrücken.
Das stimmt.
Wollen. Da gibt's dann.
Das stimmt einerseits. Andererseits, also es gibt natürlich Informationsfreiheitsbeauftragte, die sehr fix sind. Also wir waren in Baden-Württemberg wirklich schnell. Und der große Vorteil ist sozusagen, das ist so eine Art Mediation, die da stattfindet. Mhm. Ja, da kommt eine Behörde, nämlich der Landesbeauftragte, zu einer anderen Behörde und erklärt denen mal, was sie tun müssten nach dem Gesetz und dass sie gefälligst die Informationen rausgeben sollen. Und das lässt sich eine Behörde von einer anderen Behörde eher sagen, als wenn man direkt mit dem Richter kommt. Das Problem ist tatsächlich ist die Dauer. Und die Druckmittel des Landesbeauftragten und des Bundesbeauftragten sind überschaubar. Er hat kein eigenes Klagerecht in der Regel. Also er kann die Klage nicht für den Bürger durchführen. Mhm. Er kann Beanstandungen machen und er kann, und das tut der Behörde natürlich auch schon weh, er kann öffentlich über den Fall reden. Also er kann zum Parlament gehen, das beanstanden und sagen, hier, das Ministerium hat bestimmte Informationen nicht rausgerückt, obwohl, liebes Parlament, nach deinem Gesetz, das hätte geschehen müssen. Das kann man anprangern und das kann manchmal auch schon helfen. Ja? Aber so ein richtig scharfes Schwert haben die Informationsfreiheitsbeauftragten nicht, das stimmt schon. Mhm.
Ja, kurios wird es, wenn dann die Datenschutzbehörden selbst dann die Adressaten eines IFG-Antrags werden. Hatte ich jetzt auch wieder die Tage die Frage von jemandem, der eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde gemacht hat. Etwas größere Sache und der wissen wollte, ob er jetzt einen Akteneinsichtsantrag hat. Mhm. Hat er nicht. Mhm. Weil Akteneinsicht bei der Datenschutzbehörde hat das betroffene Unternehmen, der Verein oder wer immer das ist, nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, aber hat eben nicht der Antragsteller. Mhm. Aber natürlich hat er auch wiederum dann den IFG-Anspruch.
So ist es.
Und kann versuchen, dann mit dem IFG wiederum, über das IFG wiederum an Informationen zu kommen, was er verstand in seinem Verfahren ist. Und davon machen die auch des Öfteren mal Gebrauch.
Ja. Also, der Artikel 15 würde helfen, datenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch. Wenn meine Beschwerde in den Akten des Landesbeauftragten ist, sind das ja meine Daten. Also darüber kann ich was rauskriegen. Und es gibt auch nach der Datenschutzgrundverordnung ja die Möglichkeit, wenn das zögerlich nur bearbeitet wird, nach 3 Monaten mal auf den Busch zu klopfen und zu sagen, kommt mal Freunde, macht mal hin. Ja, aber Informationsfreiheitsantrag kann ein gutes Druckmittel sein.
Es gibt auch Behörden, die schon immer das vorsorglich gleich mitprüfen, ob das jetzt auch als Informationsfreiheitsgesetzantrag
zu werten
sein kann, wenn man dann mit einem Akteneinsichtsgesuch kommt. Da gibt es manchmal ganz lustige Geschichten. Einer der Konfliktpunkte so oder der häufigeren Konfliktpunkte, die es gibt rund ums IFG und dann jetzt in Rheinland-Pfalz auch wiederum eine Geschichte, die bei Frag den Staat gerade jetzt heute, wir sprechen heute am Dienstag, den 10. Oktober, ausgebreitet wird, kann jeder sich anschauen, worum es da geht. Das fängt alles mit dem Weihnachtskalender der Datenschutzbehörde an und da stellt dann Frag den Staat einen IFG-Antrag, in dem es um irgendwas geht rund um diesen Weihnachtskalender. Und dann sagt die, die Rheinland-Pfälzische Datenschutzbehörde, also wir bearbeiten keine anonymen Anfragen, sondern besteht da also auf darauf dann auch zu erfahren, wer Antragsteller ist. Das ist ein häufigerer Konfliktpunkt. Es gibt ein Verfahren, da können wir auch gleich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, das der Bundesbeauftragte führt mit dem Bundesinnenministerium, was beim Bundesverwaltungsgericht liegt zurzeit. Und das hängt damit zusammen, dass Rheinland-Pfalz zwar ein Transparenzgesetz hat, aber dieses Transparenzgesetz dann eine relativ strenge Anforderung kennt, in Paragraphen 11, was den Informationszugang angeht. Also da kann, ja, du warst damals.
Ich war damals in Rheinland-Pfalz. Ich war sozusagen beim Entstehen dieses Transparenzgesetzes mit dabei. Damals hat der Edgar Wagner, der eine oder andere wird sich noch an ihn erinnern, sehr stark getrommelt für dieses Transparenzgesetz, was für Rheinland-Pfalz als ersten...
Der Landesdatenschutzbeauftragte
so ist damals. Es, er war es damals und das war das erste Flächenland, das so probieren wollte, also kein Stadtstaat, was immer bedeutet, dann muss man die ganze Kommunalverwaltung noch überzeugen davon, dass sie das auch toll findet. Und man hatte jetzt von Seiten des Landesjustizministeriums in dem eigentlich schönen Transparenzgesetzentwurf ein paar Kröten vergraben, die dann geschluckt werden wollten, unter anderem den Paragraphen 11 Absatz 2, von dem du sprichst, wo nämlich tatsächlich in einem, ist eines der wenigen Informationsfreiheitsgesetze, die diese Vorschrift kennen, gefordert wird, dass der Antrag die Identität des Antragstellers erkennen lassen muss. Das ist eine ziemlich fiese Vorschrift, weil da kein vernünftiges Interesse hinten dran steht. Informationsfreiheit bedeutet, irgendjemand kommt zu einer Behörde und sagt, ich würde gerne in die Akten reinschauen. Und die Identität des Antragstellers spielt unter gar keinem denkbaren Gesichtspunkt irgendeine Rolle. Aber das ist jetzt eine kulturelle Frage. Die öffentliche Verwaltung weiß eigentlich ganz gerne, mit wem sie es zu tun hat, will sich dann Gedanken machen darüber, was für Motive hat er denn, diese Information zu wollen. Manchmal geht es auch tatsächlich darum, den Antragsteller besser zu verstehen und ihm schneller helfen zu können. Aber manchmal geht es um noch eine Neugierkiste. Ja, oder um irgendwelche Spekulationen von Seiten der Verwaltung, die dann sich überlegt, will eigentlich der Antragsteller für sich was haben oder will er für seine Frau oder seinen Onkel was besorgen. Das sind alles keine berechtigten Interessen. Die Identität herauszufinden und das Fiese an dieser Vorschrift ist, über solche Offenbarungspflichten macht man das Modell Fracht den Staat kaputt. Die haben zwar auch die Möglichkeit, Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern über ihr Portal weiterzuleiten, die personenbezogen sind, also wo der Antragsteller sagt, ich hab gar nichts dagegen, dass die Behörde weiß, wer da fragt. Aber der regelmäßige Fall ist eigentlich, dass die Antragsteller hinter einer pseudonymen E-Mail-Adresse verschwinden. Und in vielen Fällen ist es auch für die Bürgerinnen und Bürger, die solche Anfragen stellen, einfach fühlt sich besser an. Manchmal gibt es auch echt wichtige Gründe, sachliche Gründe dafür zu sagen, ich will der Behörde jetzt nicht auf die Nase binden, wer ich bin. Sonst
zum Beispiel, wenn es ein Beamter der Behörde selbst
zum Beispiel,
ist.
Zum Beispiel.
Ja, die ja nun dann auch meistens über Insiderkenntnisse verfügen, die ihnen das dann ermöglicht, besonders gemeine IFG-Anträge
absolut,
zu stellen.
Nicht? Absolut. Ja. Mhm. Auch da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, es gibt nicht wenige Beamte, die das Mittel der Informationsfreiheit nutzen, um bei der vorgesetzten Behörde auf den Schreibtisch zu gucken, ja, und da mal rauszukriegen, was machen die eigentlich mit meinem Fall. Ja. Und da leuchten die Äuglein des deutschen Beamten auf, wenn er auf einmal seinen Vorgesetzten auf den Tisch gucken kann. Ja. Und dann nutzt das natürlich, aber das wird meistens nur funktionieren, wenn er anonym das Ganze macht. Und solche Vorschriften wie in Rheinland-Pfalz machen das kaputt. Die Vorschrift ist damals sogar bis vor den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz gelaufen, vor das Landesverfassungsgericht, ist dort aber leider gehalten worden. Also man war der Auffassung, dass diese Einschränkung des Grundrechts auf Informationsfreiheit noch irgendwie legitim sei. Überzeugt hat mich das damals schon nicht. Ist leider ärgerlich, aber es steht drin. Und insofern kann sich jede rheinland-pfälzische Behörde darauf berufen, ich will wissen, wer du bist, lieber Antragsteller.
Ja, das Thema ist auch, was wir gerade gesprochen haben, also die kann, wie das über Fragt den Staat halt funktioniert, jemand pseudonym oder anonym einen Antrag stellen und muss ja dann bedient werden. Ja, der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte sagt jetzt offensichtlich, naja, ich muss ja das Gesetz befolgen. Und wenn im Gesetz steht, also Voraussetzung für einen zulässigen Antrag, ist die Identität, dann muss ich das halt befolgen. So wird er argumentieren. Nicht ganz so leicht hat es das Bundesinnenministerium, das nämlich dieselbe Linie verfolgt. Im Bundesinformationsfreiheitsgesetz gibt es keine solche Einschränkung. Und da hat der Bundesdatenschutzbeauftragte etwas ganz Interessantes gemacht. Er hat nämlich schon vor längerer Zeit einen Bescheid erlassen ans BMI, wo es dem BMI untersagt wird, auch nur zu fragen nach der Adresse des Antragstellers. So hatten die das nämlich routinemäßig gemacht. Wenn sie eine EFG-Anfrage über Frag den Staat bekommen haben, haben sie gekontert mit, sag mir erstmal, wer du bist.
Ja.
Und da hat Bundesdatenschutzbeauftragte eine Verwarnung ausgesprochen. Mhm. Dann gab es eine Klage dagegen. Verwaltungsgericht Köln hat zunächst gesagt, ja, also das sei doch datenschutzrechtlich schon in Ordnung, also dem Bundesdatenschutzbeauftragten widersprochen und der Klage stattgegeben in der ersten Instanz, die das BMI gemacht hat. Das OVG Nordrhein-Westfalen hat in einer langen 35-seitigen Entscheidung, die ich nur zum Lesen empfehlen kann aus dem letzten Jahr, die dann die gegenteilige Auffassung vertreten und sehr, sehr präzise und sehr, sehr genau unter anderem auch gesagt, bei uns ist, also im Bund ist es halt nicht wie in Rheinland-Pfalz. Also rheinland-pfälzische Informationsfreiheitsgesetz taucht auch in der VG-Entscheidung dann als Gegenmodell auf. Und hat der Berufung stattgegeben. Das Ganze liegt jetzt beim Bundesverwaltungsgericht, weil Revision zugelassen worden ist. Und das wird sicherlich bei den Freunden von Frag den Staat sehr aufmerksam verfolgt, wie
Absolut.
Dieses Verfahren dort
es ist eine,
ausgeht. Weil das
eine tolle Verknüpfung sozusagen von Informationsfreiheit und Datenschutz. Und der Bundesbeauftragte, das war eine wirklich gute Aktion, hat vollkommen zu Recht gesagt, nee, Freunde, liebes Ministerium, du hast datenschutzrechtlich keinen vernünftigen Grund, diese Identitätserforschung zu betreiben. Damit versuchst du an personenbezogene Daten ranzukommen, die dir nicht zustehen, mit denen du eigentlich auch nichts anfangen kannst. Und deswegen lässt du das jetzt bleiben. Sehr gut. Und ich hoffe ganz stark, dass das Bundesverwaltungsgericht mindestens so klug ist wie das Oberverwaltungsgericht.
We will see. Zu den gar nicht auch zu unterschätzenden Verdiensten von Frag den Staat gehört es, dass wir eine Vielzahl oder einen hohen Anteil der Gerichtsentscheidungen, die es zum IFG gibt, sind von Frag den Staat erwirkt worden oder jedenfalls gesponsert worden. Ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also das ist deswegen so auch so verdienstvoll, weil man ansonsten, also ohne eine solche Unterstützung, kaum einen Bürger dazu kriegt, ein solches Verfahren zu führen. Also jedenfalls nicht, wenn das Verfahren auch auf der anderen Seite mit großem Aufwand geführt wird.
Oh ja.
Also wenn man Verfahren kennt, die dann, wo dann gestandene tolle Kollegen auf der anderen Seite eingeschaltet werden und also in nicht enden wollenden Schriftsätzen erklären, warum also die ganzen Ausnahmen, die es im IFG gibt, dann also im vorliegenden Fall greifen. Wenn man da entgegenhalten will, ist das sehr, sehr aufwendig. Das ist bei einem Streitwert von 5.000 Euro, ist das nicht mit RVG-Gebühren darstellbar. So dass, wenn man da dann wiederum auf der Klägerseite das auch vernünftig dann vertreten haben will, dann muss man entweder entsprechend kundige Anwältin oder Anwält dort einschaltet, dann muss man entweder darauf hoffen, dass der es auch für irgendwie aus Engagement macht, pro bono, oder es kostet ein irres Geld, dass sich das meist dann nicht lohnt. Deswegen ist das so ein bisschen das praktische Problem, was ich jetzt einfach dort auch kenne. Und da hat sich Frag den Staat fraglos sehr verdient gemacht mit Verklag den Staat, wie du gerade erläutert hast. Und da wollen wir jetzt mal über zwei Fälle sprechen, die ganz aktuell sind. Einer ist noch so ein schöner Corona-Fall aus der Corona-Zeit, wo, du wirst es gleich näher erzählen, aber wo offensichtlich gemutmaßt wurde, dass dort Informationen in querdenkerische Hände geraten könnten.
Ja, und dass
damit Unfug getrieben
der wild gewordene Bürger entweder amtliche Informationen verfälschen könnte oder das alles nicht mehr kapiert und den Verschwörungstheorien einheimfällt. Ja, Nico, ja, du hast gesagt, wir haben mit Frag den Staat verabredet, dass wir jetzt regelmäßig hier auch in unserem Podcast Themen zur Informationsfreiheit vorstellen. Und eine sehr schöne Kooperation, dass Sie uns regelmäßig sozusagen Ihre schönsten aktuellen Fälle zeigen, die entweder noch am Laufen sind oder wo Sie glorreich gewonnen haben oder total unfairerweise verloren haben. Und wir suchen uns die spannenden Themen raus, die für uns und unsere Thematik unseres Podcasts besonders gut passen und stellen jetzt in regelmäßigen Abständen davon Entscheidungen vor. Die Erstentscheidung, die wir von Frag den Staat bekommen haben, war eine Klage gegen das Bundesinnenministerium, die jetzt gerade am 24. Juli dieses Jahres vom Verwaltungsgericht Berlin entschieden wurde, und zwar positiv ging das aus. Worum ging's? Wir erinnern uns alle noch so ein klein bisschen an die Corona-Pandemie. Und eine der staatlichen Mittel, mit dieser Krisenlage umzugehen, war es, gemeinsame Krisenstäbe der Bundesregierung zu bilden, wo dann also die verschiedenen Ministerien, insbesondere das Innenministerium, das Bundesministerium für Gesundheit, sich regelmäßig zusammengesetzt haben und überlegt haben, was machen wir denn jetzt? Wie ist denn die Lage? Was hilft nicht? Wie reagieren wir darauf? Und da gab es ein Interesse von Frag den Staat rauszubekommen, sag mal, wenn die sich zusammensetzen in diesem Krisenstab, da gibt es doch Protokolle und die hätten wir jetzt gerne mal gesehen. Was da eigentlich so besprochen wurde, was für Informationen ausgetauscht wurden, und erzählt uns das mal. Dieser Krisenstab wurde zwar, ist 2020 eingerichtet, wurde 2022 aufgelöst, aber die Protokolle gibt es ja noch. Und in die kann man reinschauen, das sind amtliche Informationen. Und vielleicht, um das vorwegzunehmen, alles wurde gut. Das Verwaltungsgericht Berlin hat gesagt, ja klar, könnt ihr da reingucken. Aber besonders spannend und lehrreich ist auch die Art und Weise, wie sich das Bundesinnenministerium in diesem Prozess verhalten hat. Was die sich alles an Argumenten haben einfallen lassen, warum es irgendwie besser wäre, wenn der Bürger das gar nicht so mitbekommen würde, was da in den Krisenstäben besprochen wurde. Und die Argumente sollte man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, die das BMI dort erfolglos vom Verwaltungsgericht vorgetragen hat. Sie haben zum Beispiel gesagt, aus diesen Lagebildern und den Protokollen des Krisenstabs ergebe sich ein systematischer Einblick in die Beurteilungs- und Vorgehensweise des Krisenstabs und meinten, das sei ein Gegenargument. Ich würde sagen, ja, das ist doch ein klasse Argument. Mhm. Ja? Wenn ich systematischen Einblick erhalte, wie der Krisenstab arbeitet, das ist doch für den Bürger toll. Ja? Mhm. Und da kann der Krisenstab doch sich eigentlich nur freuen, wenn der Bürger zur Kenntnis nimmt, wie gut, Klammer auf natürlich, auch wie schlecht er zusammengearbeitet hat. Das Hauptargument des BMI war dann allerdings tatsächlich im Prozess ein anderes. Nämlich, sie haben gesagt, das mit den Protokollen, das dürfen wir gar nicht rausgeben. Das sind nämlich sogenannte Verschlusssachen. Das ist, sind also Papiere, die sind nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Und da darf ein Normalsterblicher gar nicht drauf gucken. So nach dem Motto, tut uns schrecklich leid, ist eine Verschlusssache, kommt er nicht ran. Und da hat das Verwaltungsgericht sehr schön argumentiert und die Frage gestellt, kann es sein oder reicht es schon, dass irgendeine amtliche Information, irgendein Aktenvermerk oder ein Aktenstück, dass das eingestuft ist, nennt sich das, dass das zur Verschlusssache erklärt wurde? Heißt das, dass dann der Bürger da nicht mehr rankommt? Und da sagt das Verwaltungsgericht sehr schön, nee, das reicht natürlich nicht, das wäre ja noch schöner. Mhm. Dann könnte ja die Verwaltung einfach alle Sachen, die sie lieber für sich behält, zur Verschlusssache erklären und selbst eine relativ niedrige Einstufung nur für den Dienstgebrauch, das ist der unterste Grad der Geheimhaltung, geht hoch bis streng geheim, selbst das reicht schon, könnte schon reichen, um solche Informationszugangsanträge ins Leere laufen zu lassen. Und da sagt das Verwaltungsgericht sehr schön, ja, das kann natürlich nicht sein. Also die Einstufung alleine hilft gar nicht, sondern es muss zum Zeitpunkt, wo der Antrag gestellt wird, auch immer noch ein materielles Schutzinteresse geben. Und das konnte das Bundesinnenministerium nicht zur Überzeugung des Gerichts darlegen, was daran jetzt noch schützenswert sein sollte, zumal der Krisenstab ja auch schon aufgelöst war. Ja. Das ist eine der Versuche des BMI, irgendwie rauszukommen und das Ganze unter den Deckel der Verschwiegenheit zu packen. Noch spannender fand ich die Mutmaßung des BMI, warum das gefährlich sein könnte, wenn solche internen Verwaltungsinformationen nach außen dringen würden. Und zwar haben sie gesagt, es bestünde die Gefahr, dass diese Information in einen sachfremden Kontext gestellt wird. Also, dass jemand diese Protokolle nimmt und dann dazu irgendwas erklärt oder das mit anderen öffentlich zugänglichen Informationen unklarer Herkunft oder Quelle zusammenpacken würde. Und das könnte nicht nur die Bürgerinnen und Bürger verwirren, sondern könnte auch letztlich in eine unzulässige Einflussnahme auf behördliche Willens- und Entscheidungsprozesse münden. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Bild vom Bürger. Das ist ein sehr interessantes Bild davon, dass er sich offensichtlich, dass er geschützt werden muss vor zu viel Information oder vor unklarer Information. Mhm. Und dass gleichzeitig offensichtlich das BMI davon ausgeht, dass auch Behörden anfällig sind, mit schlechten oder falschen Informationen attackiert zu werden und dass das wiederum ihre Entscheidungsprozesse beeinflussen könnte. Ich hoffe, das ist nicht so, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Und finde es doch ganz erstaunlich, dass eine Behörde glaubt, die Bürgerinnen und Bürger vor der Wahrheit beschützen zu müssen. Das ist stimmt einen nicht allzu froh, wenn man das sieht.
Es ist Belange der inneren Sicherheit, nicht, auf die Sie sich gestützt haben.
Ja, damit haben Sie natürlich auch argumentiert. Bei diesen Lagebildern, die hergestellt haben, kamen natürlich auch Informationen aus den Polizeien der Länder zusammen. Das war ja zum Teil, man muss es sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, heftig, welchen Maßnahmen wir ausgesetzt waren im Lockdown. Es ging ja nicht nur darum, dass man dann nicht mehr ohne weiteres demonstrieren durfte oder noch nicht mal mehr auf die Straße durfte, sondern das wurde ja auch überprüft und die Polizei hat das durchgesetzt. Und klar gab es dann auch Widerstand und Gegenbewegungen und Demos und Kritik am Staat. Und auch darüber hat man sich im Rahmen solcher Lagebilder in diesem Krisenstab unterhalten. Und auch diese Informationen wollte das BMI nicht rausgeben, weil das einen zu starken Einblick in die Polizeiarbeit der Länder geben würde. Und das wiederum könnte dann ja möglicherweise zukünftig die Arbeit der Polizei behindern, wenn der Bürger zu genau weiß, was die Polizei so macht. Ich würde es auch direkt wieder umdrehen. Ja, würde direkt wieder sagen, ist doch super, wenn der Bürger sich einen Eindruck verschaffen kann, wie die Polizei vorgeht. Mhm. Der Bürger ist ja, würde ich meinen, in der Regel jetzt nicht staatsfeindlich unterwegs, sondern er hat mit Sicherheit auch ein Grundvertrauen, dass das, was öffentliche Stellen machen, schon in Ordnung ist. Und wenn er auf diese Art und Weise die Polizeiarbeit besser kennenlernt, wird ihn das in aller Regel darin bestärken, dass das schon seine Richtigkeit hat. Mhm. Und es wird ihn auch nochmal bestärken darin, dass er sich selbst gefälligst an die Regeln hält. Wenn Lockdown ist, soll er halt nicht auf die Straße. Und wenn er mitbekommt, dass die Polizei das kontrolliert und dass es da auch Strafen gibt und Ähnliches, das wird ihn eher bestärken. Ja. Mhm. Das BMI dreht es um und sagt, nee, das könnte ja dazu führen, dass dann Bürger sozusagen die Polizeitaktik kennenlernen und dann irgendwie versuchen, die staatlichen Gesetze zu umgehen. Das ist, hat auch das Verwaltungsgericht Berlin sehr schön und klar festgestellt, das ist aus der Luft gegriffen. Das sind einfach Spekulationen, das sind Fantasien. Ich sage ja gar nicht, dass es bösartige Fantasien ist. Und es gibt mit Sicherheit, auch das haben wir auch kennengelernt, in der Corona-Zeit gab es auch schwierige Verhaltensweisen von Bürgerinnen und Bürgern und natürlich auch Rechtsverletzungen. Aber jetzt immer gleich zu unterstellen, dass der Bürger in feindlicher Absicht die Transparenz von Behörden ausnutzt, das ist jedenfalls dann zu weit hergeholt, wenn es dafür keine Belege gibt. Und auch das musste das BMI vor dem Verwaltungsgericht Berlin einräumen. Uns liegt da auch die Protokolle aus der mündlichen Verhandlung vor. Fälle, dass sozusagen Behörden, insbesondere die Polizei, ausspioniert wurden und taktisch ausmanövriert wurden, konnte keiner benennen.
Das habe ich auch mir einmal angeguckt, das Protokoll. Das BMI hat sich nicht anwaltlich vertreten lassen und das fällt auf. Das ist nicht gerade berühmt, was Sie da auch zum Besten gegeben haben. Ich kann nur aus unserer Erfahrung sagen, hier in der Kanzlei, wir haben noch mehrere laufende IFG-Verfahren aus der Corona-Zeit. Und kein Argument ist zu dämlich, da auch zu mauern. Was diese Zeit dort angeht, also wir haben ja Bundesgesundheitsministerium, wir haben hier Robert-Koch-Institut, wir haben hier Paul-Ehrlich-Institut, also die ganzen Hauptakteure. Und es ist überall das gleiche Bild. Man scheut das ganz stark da heraus. Und dann ist natürlich auch, kommt mal eines dazu, selbst wenn man am Ende erfolgreich ist, sind meist Jahre vergangen und dann interessiert das, hat das natürlich nicht mehr die gleiche Brisanz und den gleichen
Informationswert.
Dann winkt man ab und sagt, ach, damals, wir haben doch jetzt wieder ganz andere Probleme. Ja. Also das sind so die praktischen Tücken, die man erlebt. Wenn Behörden mauern wollen, dann können sie schon ganz schön, also es jedenfalls ganz schön herauszögern.
Einer der großen Kunden sozusagen der Informationsfreiheit sind ja Journalisten.
Ja.
Die schon seit jeher über die Pressegesetze der Länder ihre Anfragen stellen, aber inzwischen auch entdeckt haben, dass man über die Informationsfreiheit sehr gut an Informationen rankommen kann. Der Nachteil bei den presserechtlichen Anfragen ist in der Regel, dass die Behörde die zwar beantworten muss, auch zügig beantworten muss, aber das sozusagen mit eigenem Material, mit eigenen Worten machen kann. Mhm. Über die Informationsfreiheit komme ich selbst an die Originaldokumente ran. Und das ist für Journalisten natürlich klasse. Mhm. Und wenn es der Behörde dann allerdings gelingt, in rechtsfeindlicher Absicht, dieses Verfahren zu verzögern, wird die Information für den Journalisten natürlich auch letztlich dann wertlos sein, weil dann sozusagen die Spur erkaltet ist oder das Thema nicht mehr öffentlich so relevant ist.
Aber das ist neben Frag den Staat ein ganz ungleicher zweiter großer Player, der auch viele Verfahren geführt hat und auch erfolgreich geführt hat bis zum Bundesverwaltungsgericht. Das ist dann vor allen Dingen mal der Journalist Saure und dahinter steht die Bild-Zeitung.
Ja.
Also die haben das auch sich sehr stark schon bestimmt jetzt ein Jahrzehnt lang auf die Fahnen geschrieben, dann auch, und das kann eigentlich auch nur Überzeugung sein, die dahinter steht, dann auch dafür zu sorgen, dass das IFG halt nicht nur auf dem Papier steht und man sich halt nicht abspeisen lässt.
Und das ist auch sehr wichtig, auch das sind ja zum einen wichtige Gerichtsentscheidungen, die da produziert oder provoziert werden. Und auch da haben wir jetzt tatsächlich dann mal sozusagen einen Kampf auf Augenhöhe, dass nicht der einzelne Bürger, der irgendwas von der großen Behörde wissen will, sondern hinter den Medien steht ja dann häufig auch eine gewisse Power. Mhm. Und das ist ein toller Treiber auch für die Informationsfreiheit. Mhm. Also wer demnächst mal wieder über die Bild-Zeitung schimpft, da haben wir doch was, wo man sagen kann, es ist nicht alles schlecht.
Mhm. Was für eine Allianz zwischen Bild-Zeitung und Arne Semsroth.
Ja.
Kommen wir noch zu einer weiteren Entscheidung,
die
auch dank Frag den Staat erwirkt worden ist. Aus Düsseldorf, da kann es dann ja nur um Landeszeug, hätte ich fast gesagt, da kann es nur um Landesangelegenheiten gehen, nämlich um Nordrhein-Westfalen.
So ist es. Da hat Frag den Staat versucht, an eine Dienstanweisung zu kommen. Was so eine ordentliche Behörde ist, die hat ja nicht nur Gesetze, mit denen sie arbeitet, sondern sie gibt auch ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klare Vorgaben, wie sie so mit dem Gesetz umgeht, auch wie sie sich tatsächlich verhält. Und darüber gibt es Dienstanweisungen. Und die Dienstanweisung, die hier im Zentrum des Prozesses stand, ist die Dienstanweisung für den Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten der Polizei Nordrhein-Westfalen. Kein Mensch weiß, was das sein soll. Wenn man den Begriff Taser fallen lässt, dann klingelt es bei vielen.
Distanz-Elektroimpulsgeräte, das ist was für die keine deutschen Muttersprachler sind, weil es ist ein aus vier Hauptwort zusammengesetztes Substantiv.
Ja. Die Dienstanweisung bezieht sich jetzt allerdings weniger auf die grammatische oder etymologische Valenz von Tasern, sondern auf die Frage, wie wird das Zeug eingesetzt. Und interessanterweise, die Polizei hat gesagt, nö, das rücken wir nicht raus. Wir wollen nicht, dass sozusagen der Bürger, die Bürgerin sich durchlesen kann, unter welchen Bedingungen die Polizei von diesem Taser Gebrauch macht. Also wann die in einer Gefahrensituation zum Beispiel auf einen Angreifer schießen mit dem Taser, weil er sich ja möglicherweise dadurch entsprechend vorbereiten könnte, wappnen könnte. Deswegen seien diese Dienstanweisungen Verschlusssachen. Das Thema hatten wir eben schon. Mhm. Und es unterfiel dem Schutz öffentlicher Belange, das polizeiliche Gegenüber oder auch der Störer sich mit den Einsatzszenarien der Polizei dort nicht vertraut machen dürfte. Auch da hat der Antragsteller sehr schön und klar argumentiert und hat gesagt, also verstehe ich gar nicht. Erstens mal, ihr habt eine ganze Reihe von Dienstanweisungen und anderen Verwaltungsvorschriften, die sind öffentlich. Auch in NRW zum Beispiel, es gibt eine Dienstanweisung für den Einsatz von Schlagstöcken. Wer auf die nächste Demo geht, sollte das vorher mal gelesen haben. Und dann kann er möglicherweise dem Polizeivollzugspersonal noch Hinweise geben, jetzt wäre es zu früh oder jetzt ist es zu spät. Und es gibt auch natürlich Dienstanweisungen über den Einsatz von Schusswaffen. Das ist ja nun wirklich ein massiver staatlicher Eingriff. Und da muss den Polizeibeamtinnen und Beamten oder den Vollzugsbeamtinnen und Beamten klar gemacht werden, wann sie gefälligst die Waffe ziehen und wann sie sie im Holster lassen. Und die sind öffentlich, hat der Kläger argumentiert. Und es gibt Länder wie Schleswig-Holstein oder Bremen und Berlin, die setzen auch diese Taser ein und deren Einsatzvorschriften sind öffentlich. Also sagt der Kläger, was stellt ihr euch so an? Mhm. Ja, also wenn da jemand wissen will, wie das Zeug funktioniert und wann die, wie die Einsatzszenarien aussehen, ja, da steht dann zum Beispiel drin, jetzt wissen wir es ja, was in den Dienstanweisungen drin steht, dass es nicht gegenüber Kindern und Schwangeren eingesetzt werden soll und dass es nichts bringt, wenn der wegläuft und man schießt ihm hinterher, sondern es gibt ganz bestimmte Einsatzszenarien. Und das ist in anderen Ländern öffentlich, nicht so in NRW, und NRW hätte das gerne geheim gehabt. Auch da eine interessante stattgebende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Entscheidung vom August 2023, also auch ganz neu, was uns Fachdienststatter an die Hand gegeben hat. Sehr spannend zu lesen. Auch da ist das Verwaltungsgericht sehr streng gewesen mit der Polizei. Und das ist schön zu sehen. Also das Verwaltungsgericht spricht informationsfreiheitsfreundlich das Recht und hat gesagt, ja, wenn ihr, liebe Polizei, glaubt, das würde die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen, dann muss das schon plausibel sein. Dann müsst ihr uns schon das näher begründen und darlegen, warum ihr in euren Einsatzmöglichkeiten beschränkt werdet durch die Kenntnis oder durch die Bekanntheit dieser Dienstanweisung. Das hat uns nicht gereicht. Ja? Mhm. Selbst bei bösartigen Störern, die können sich ohnehin schon durch die vom Innenministerium selbst oder den Medien veröffentlichte Informationen hinreichend klar positionieren, wie sie mit dem Taser umgehen und wie sie möglicherweise ausweichen können. Und der Informationsstand durch andere Bundes- und Landesbehörden ist so gut, dass es letztlich keine plausible Annahme ist, dass die Veröffentlichung tatsächlich jetzt die Sicherheitslage in NRW irgendwie beeinträchtigen würde. Und deswegen haben sie gesagt, raus mit dem Ding. Schöne, klare Entscheidung. Auch da immer gut zu sehen, dass sich die Verwaltungsgerichte nicht nur bemühen, die Positionen, die auch häufig sinnvoll und vertretbar sind, die Position der öffentlichen Verwaltung nachzuvollziehen, sondern auch diesen Umschwung mitzumachen und zu sagen, wir haben jetzt Informationsfreiheitsgesetze, wir wollen eine transparente Verwaltung haben und da lassen wir uns jetzt nicht alles als Gegenargument auftischen. Schöne Sache, fand ich auch ermutigend sozusagen zu sehen, wie gut und positiv das ausgehen kann. Und auch in beiden Fällen wirklich eine schöne Unterstützung, die Fachdienststatter geleistet hat. Was dazu führt, dass wir letztlich alle davon profitieren und ja, an mehr Informationen aus der Verwaltung herankommen.
Hm. Nochmal kurz zur Einordnung, das ist die erste Instanz. Das ist der IFG-Antrag wurde gestellt im April 2021. Mhm. Die Entscheidung stammt aus dem August 2023, also zweieinhalb Jahre hat es bei Gericht gedauert, nicht? Widerspruch gab es dort offensichtlich nicht. Ach doch, da gab es auch hier, da war auch einmal der Landesbeauftragte für Datenschutz NRW eingeschlagen und eingeschaltet. Und ja, Klage kam dann 19. August 2021, also zwei Jahre hat es gedauert von der Klage. In Berlin und in Köln hätte es länger gedauert, jedenfalls so nach den Durchschnittswerten, kann ich nur sagen. Ja. Und es ist ja noch die Möglichkeit, dass das Land jetzt noch wiederum die Zulassung der Berufung hier beantragt, sprich noch eine Instanz weitergeht. Also das ist schon ein zähes Geschäft, auch tatsächlich hier sich da durchzusetzen, umso verdienstvoller, dass es einen Staat gibt, der hier in diesen Verfahren dann auch tatsächlich dafür sorgt, dass die Sachen nicht einfach ad acta gelegt werden.
Sehr schön. War doch ganz positive Veranstaltung heute, Nico.
Wir haben jedenfalls zwei. Willst du uns gerade selbst loben?
Nein, im Gegenteil. Ich lobe die Verwaltungsgerichte. Das haben die schön gemacht. Wir loben gemeinsam Fachdienststaat. Und wir freuen uns darüber, dass hier eine gesetzgeberische Zielsetzung offensichtlich Schrittchen für Schrittchen sich weiter umsetzt. Auch da muss man immer dazu sagen, die öffentliche Verwaltung ist ja nicht an sich auf Intransparenz gebürstet oder wehrt sich jetzt nicht sozusagen völlig grundlos. Aber es ist ein Lernprozess und ein guter Lernprozess. Und wenn der so vorangeht, dann bin ich ganz sicher, dass die öffentliche Verwaltung auch zukünftig ein bisschen gelassener auch mit diesen Transparenzanforderungen umgeht.
Wir freuen uns immer, besonders von denen von euch zu hören, die noch bis zum Schluss dabei waren, weil man fragt sich dann manchmal so im zarten Hinterkopf nach 50 Minuten selbst, hört denn da jetzt noch jemand zu oder haben wir nicht jetzt doch die Zeit von euch vielleicht überstrapaziert? Egal, wie ihr das empfindet, ob überstrapaziert oder sagt, oh, so viel IFG, das finde ich jetzt aber nicht so spannend. Aber natürlich auch gerne Lob, damit Stefan Brink sich nicht immer nur selbst loben. wir freuen uns auf Reaktionen aller Art und über alle Kanäle.
Absolut. Und wir antworten auch. Insofern freuen wir uns ja auf Resonanz und freuen uns, wenn wir unseren Rechtsstaat auch mal freundlich und zufrieden betrachten können.
Jo, damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.